Liebe Gemeinde, liebe Gäste, als ich gestern Nachmittag über der Predigtvorbereitung saß, bei geöffnetem Fenster, da flatterte plötzlich eine Taube herein und setzte sich auf mein Regal. Ich habe sie erstmal rauskomplimentiert, bevor ich das Fenster geschlossen und weiter an der Predigt gearbeitet habe. Und dann fiel mir ein, dass es vielleicht ein kapitaler Fehler gewesen sein könnte. Für den Fall, oder anders gesagt, lasst uns jetzt in der Stille darum bitten, dass wir den Heiligen Geist nicht herauskomplimentieren, sondern ihm Raum lassen, zu uns zu reden. Herr, du bist in unserer Mitte mit deinem Heiligen Geist. Hilf, dass wir das Fenster unserer Seele nicht vor ihm verschließen, sondern ihn reden lassen zu uns. Segne an uns dein Wort. Ich denke, Sie werden sich freuen, wenn ich jetzt gleich den Predigttext vorlese, dass wir den nicht als Evangelium gehört und die ganze Zeit dabei gestanden haben. Es ist nämlich Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 45. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch ihn verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling, genannt wird, zu den Jüngern. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging in die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben müsste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, es geht im Johannesevangelium Kapitel 11 um das Thema Sterben, Tod und Auferstehung. Es geht um den Lazarus, diesen Freund von Jesus. Es geht um den Tod und die Auferstehung von Jesus selbst, das klingt immer wieder durch. Und es geht um unseren Tod, unser Sterben und unsere Auferstehung. Sonst wäre dieser Text, diese Geschichte nicht in die Bibel gelangt. Aber es geht nicht nur um das Thema Sterben und Tod, sondern es geht eigentlich unterschwellig um das Thema Glauben. 8-mal kommt in diesem Text das Verb Glauben vor. Und diese Geschichte stellt uns die Frage, welchen Glauben hast du im Blick auf den Tod und im Blick auf Jesus? Und welchen Glauben hat vielleicht Jesus für dich bereit, der noch ein bisschen anders ist oder noch ein anderes Gewicht oder eine andere Wendung hat als der Glaube, den du bisher hast? In der Geschichte werden uns eine Menge Spielarten, Varianten oder Teilbereiche des Glaubens vorgestellt. Zuerst der Glaube von Maria und Martha. Der Glaube, dass es gut ist, sich mit Problemen an Jesus zu wenden. Ich staune manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, einerseits, wie viele Christen es gibt, die ohne Beten auskommen, die es nicht nötig haben, mit ihren täglichen Sorgen und Problemen zu Gott zu kommen, sondern die einfach im Hinterkopf ihren Glauben haben und gut. Und andererseits staune ich, wie viele es Menschen gibt, die gar keine Christen sind und trotzdem beten, in bestimmten Situationen, in Notlagen oder an bestimmten Wendepunkten ihres Lebens. Ich freue mich, dass ich in letzter Zeit, vor allem in Frankenberg, öfters gebeten worden bin zu Krankengebeten. Dass Leute aus der Gemeinde den Pfarrer, die Gemeindeältesten, den Kirchenvorstand oder andere Gemeindeglieder rufen und bitten um Gebet, um das heilige Abendmahl, um Salbung mit Öl, um Segnung für Heilung, für Besserung, für den Kranken. Im Vertrauen, Jesus wird helfen. Wenn wir ihn so konkret bitten, wenn gleich ein paar Leute aus der Gemeinde kommen und gemeinsam beten, dann wird Gott helfen. Also, dieser Glaube, sich an Jesus zu wenden, dass das gut ist, das wird hier bestätigt. Dieser Glaube, dass Jesus die Kranken liebt, die Menschen in Not, die in Not sind, die Hilfe brauchen, dass er sie liebt und ihnen Gutes tut, wird hier bestätigt. Der Glaube, dass Jesus immer gleich eingreift, wenn sich jemand an ihn wendet und das Problem beseitigt, dass er umgehend kommt, wenn er gerufen wird und dass man gleich gesund wird, der wird in dieser Geschichte gerade nicht bestätigt. Der zweite Glaube, der uns vorgestellt wird, ist der Glaube, dass man sich um Jesus ein bisschen kümmern muss. Dass man sich Gedanken machen muss, wie man Jesus unterstützt. Dass die Kirche sich vielleicht ein bisschen dem Zeitgeist anpasst, damit sie mehr Erfolg hat. Dass die Jugend besser bespaßt werden muss, damit sie auch kommt. Dass wir darauf achten müssen, dass die Kirche und der christliche Glaube gut dastehen in den Medien und lieber nicht anecken. Dass wir was auf die Beine stellen müssen, dass wir uns ein Bein rausreißen müssen, damit die Gemeinde weitergeht. Damit Jesus nicht untergeht und nicht vergessen wird. Damit Jesus nicht Anstoß erregt und die Menschen sich über ihn ärgern und sich abwenden von ihm. Dass Christen sich Sorgen machen um Jesus. Das ist auch eine Form des Glaubens. Jesus unterstreicht, dass es dazu überhaupt keinen Grund gibt. Er sagt zu seinen Jüngern, die sagen, geh lieber nicht nach Judäa, die wollen dich doch umbringen. Antwortet Jesus, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Und Jesus will damit sagen, ich selbst bin das Licht der Welt. Um mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde meinen Weg gehen, ich werde wissen, wohin ich gehe und was gut ist. Ihr müsst euch höchstens Sorgen machen, dass ihr dabei seid, wenn ich losgehe. Die dritte Form des Glaubens. Glauben heißt, ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Thomas, einer der Jünger von Jesus, vertritt diesen Glauben. Er sagt, als Jesus sich unbelehrbar zeigt und sagt, ich werde jetzt gehen, wir gehen jetzt nach Judäa, sagt er den anderen Jüngern, lasst uns mitgehen, dass wir mit Jesus sterben. Er sagt nicht mal auf die Gefahr, dass wir sterben könnten, sondern lasst uns mitgehen und mit Jesus sterben. Dass sie Jesus umbringen wollen, war ihm völlig klar. Und dass wer mitgeht mit Jesus, auch mit umgebracht wird, hat er vermutet und dazu war er bereit. Sind wir bereit? Sind Sie bereit? Bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Das scheint jetzt im Moment nicht auf der Tagesordnung zu stehen. Aber die Kirche wäre schon in den ersten 300 Jahren ausgestorben, wenn Menschen nicht bereit gewesen wären, für ihren Glauben zu sterben. Und in vielen Ländern der Welt kann man heute nicht Christ sein, wenn man nicht bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Im Iran, in Nordkorea, in Saudi-Arabien, in vielen anderen Ländern heißt Christ zu werden, sein Leben zu riskieren, bereit zu sein, dafür auch mit seinem Leben einzustehen. Und doch wachsen die christlichen Gemeinden in diesen Ländern, erstaunlicherweise. Und bei uns, wo es nichts kostet, Christ zu sein, außer Kirchensteuer, da schrumpft die Kirche. Die vierte Form des Glaubens ist die Überzeugung, wenn Jesus bei uns ist, kann nichts Schlimmes passieren. Interessant, dass Martha, als sie mit Jesus spricht, und später Maria, als sie jetzt selber auch mit Jesus spricht, unabhängig von Martha, dass sie denselben Satz zu Jesus sagen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Diese gleichlautende Formulierung zeigt uns, dass die beiden Schwestern diesen Satz zigmal hin und her geschoben haben in ihrem Gespräch. Mensch, wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre er nicht gestorben, dann wäre er jetzt noch am Leben, dann wäre er vielleicht wieder gesund. Was sich die Schwestern zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen können, ist, Jesus war mit Absicht gar nicht bei ihnen zu dieser Zeit. Ja, vielleicht mit den Gedanken und mit dem Herzen schon, aber physisch war er mit Absicht noch abwesend. Er hat ihnen genau diese Erfahrung zumuten wollen, dass ihr Bruder stirbt. Und er hat den Menschen dort in der Ortschaft diese Erfahrung zumuten müssen, dass der Lazarus, der ja auch sein lieber Freund war, dass er sterben muss. Die fünfte Spielart des Glaubens, die Überzeugung, was Jesus von Gott bittet, das wird ihm Gott geben. Das sagt Martha, als sie Jesus trifft nach dem Tod des Bruders. Sie redet nicht von der Auferstehung, aber sie sagt so etwas. Ich weiß auch jetzt noch, dass alles, was du von Gott bittest, dir Gott geben wird. Das heißt, Jesus ist alles möglich. Es gibt unter uns sicherlich eine Reihe, die würden dem bedenkenlos zustimmen. Jesus ist alles möglich. Es gibt unter uns sicher eine ganze Reihe, die sagen, das ist völlig ausgeschlossen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da kann man nicht alles glauben. Es gibt Dinge, die sind einfach wissenschaftlich, physikalisch, medizinisch völlig ausgeschlossen. Das geht nicht. Das kann nicht mal Jesus. Und ich glaube, dass die meisten von uns in der Mitte stehen. Wir glauben eigentlich, dass Jesus alles kann, würden aber im Ernstfall nicht um Dinge bitten, von denen wir doch im tiefsten überzeugt sind, das wird wohl nicht passieren, das wird er nicht machen. Wir würden vielleicht nicht sagen, nicht können, aber das wird er nicht machen. So etwas haben wir noch nie erlebt oder gehört, außer ganz, ganz früher in der Bibel. Die sechste Form des Glaubens ist der Glaube an die Auferstehung. Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet, ja, natürlich, am jüngsten Tag wird er auferstehen in der Auferstehung, das weiß ich. Sie sagt nicht mal, das glaube ich, sondern das weiß ich wohl. Wir glauben das übrigens auch, fast alle, denn wir haben es alle gerade im Glaubensbekenntnis mitgesprochen. Ich glaube an den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also der Glaube, dass am jüngsten Tag, am letzten Tag der Welt, wenn Jesus wiederkommt, die Toten auferstehen werden aus dem Grab. Die meisten Christen, die an das ewige Leben oder das Leben nach dem Tod glauben, die denken weniger an die Auferstehung, sondern mehr an das Weiterleben der Seele, was gar kein besonders christliches, sondern mehr eine griechisch-antike Vorstellung ist, dass die Seele einfach so weiterlebt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das ist ein gewisser Trost, Beides, die Auferstehung am Ende der Zeit und das Weiterleben der Seele, aber irgendwie ist es auch schwer zu fassen und auch weit weg für viele, sodass sie diesen Glauben zwar haben, dass er aber wenig Auswirkungen im Alltag hat. Und die siebente Form des Glaubens, die uns hier vorgestellt wird, ist der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Im Vers 27 wird zum ersten Mal von einer anderen Person außer Jesus das Wort Glaube in den Mund genommen und es ist gleich ein Bekenntnis. Und die Martha spricht es und sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Die Martha bewegt sich hier mit dieser Aussage von dem Glauben an was? Ich glaube, dass Jesus alles kann. Ich glaube, dass Lazarus nicht gestorben wäre, wenn Jesus hier gewesen wäre. Und der Glaube an die Fähigkeiten Jesu und an Gebet, was erhört wird. Jetzt tut sie einen Schritt zum Glauben an wen? Es geht gar nicht um das, was Jesus kann oder macht oder was möglich ist oder was er uns helfen kann, sondern wer Jesus ist. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Es geht also nicht um den Glaube an bestimmte Tatsachen oder an bestimmte höhere Wahrheiten. Es geht nicht um den Glaube an bestimmte Dinge, die möglich oder nicht möglich sind. Es geht nicht um den Glaube an bestimmte Methoden, die helfen, wenn man sie anwendet, sondern es geht um den Glauben an die Person, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das heißt, dass Gott zu uns gekommen ist, ganz nahe. Zum Anfassen, zum Erleben, zum Kommunizieren. Das bekennt Martha sehr schön und sehr richtig. Als es aber konkret wird, was dieser Glaube bewirkt bei ihr in ihrer Überzeugung, da erweist sich dieser Glaube doch ein bisschen als Theorie. Und Jesus ja, erprobt diese Theorie eigentlich. Als Jesus nämlich an das Grab kommt, sagt er, hebt den Stein weg, spricht Martha zu ihm, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Es gab ja eigentlich nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu erwarten. Der Verstorbene war seit 4 Tagen im Grab. Die Verwesung hatte deutlich riechbar eingesetzt. Also auf Deutsch gesagt, ein Gestank verbreitete sich hinter dem Stein, der die Höhle verschloss, es war aus und vorbei, da war nichts mehr. Aber es geht ja nicht um die Frage, was Jesus kann und was, zu was er fähig ist, sondern es geht um die Frage, wer Jesus ist. Es geht nicht um die Frage der Auferweckung eines Toten jetzt und hier. Es geht nicht um die Frage der Auferstehung am jüngsten Tag. Es geht nicht um die Heilung von Krankheiten oder den Schutz vor einem frühen Tod, sondern um eine völlig andere Aussage. Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Es geht also, Jesus selbst vermittelt eine ganz andere Ebene von Glauben, nämlich den Glauben, dass er selbst das Leben ist, dass in ihm selbst die Auferstehung ist. Und wer Jesus in sich hat, der hat das Leben und die Auferstehung schon in sich. Wer zu ihm gehört, der kann gar nicht sterben. Nicht wie der über 90-jährige Anführer der Sekte Chi oder so ähnlich, wie das heißt, von dem alle glauben, dass er nicht stirbt. Man ist gespannt, was passieren wird, weil, wie gesagt, er ist über 90. Aber darum geht es nicht, dass unser Körper seine Funktionen nicht beenden wird, dass der Atem nicht aussetzt, das Herz nicht stehen bleibt, der Körper nicht kalt wird und dann die Verwesung einsetzt, sondern es geht darum, dass das Leben, das wahre Leben in uns ist und dass wir als Person nicht sterben können, wenn Jesus in uns ist. Denn er selbst ist das Leben, er selbst ist die Auferstehung in sich. Und deswegen sagt Jesus, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Also diese Redewendung, die wir manchmal haben, die Oma ist eingeschlafen, sagt man vielleicht nicht zum Bestatter, aber zum Pfarrer, sagt man, die Oma ist eingeschlafen, weil sich das so gehört. Aber dahinter steckt diese Wahrheit des Glaubens. Wer Jesus in sich hat, der schläft lediglich ein. Der stirbt nicht, der ist nicht tot, mit dem ist es nicht vorbei, sondern er hat ja die Auferstehung und das Leben in sich. Und das ist auch der Grund, warum Jesus hier am Grab mehrmals ergrimmt und dann sogar in Tränen ausbricht. Nicht wegen des großen Kummers um seinen Freund, denn er weiß ja, er ist nicht tot. Er kann nicht sterben, er schläft nur. Auch wenn sein Körper verwest, aber er schläft. Sondern er ergrimmt und er weint darüber, welchen Stellenwert die Menschen dem Tod geben, weil sie den Glauben nicht haben, weil sie Jesus nicht haben. Dass der Tod eine solche Macht ist, der Menschen zur Verzweiflung bringt, zur Bitterkeit, zur Angst, dazu, dass sie den Gedanken völlig verdrängen und fuchsteufelswild werden, wenn man sie auf das Thema anspricht, weil die Angst vor dem Tod sie im Griff hat. Und das ist völlig natürlich. Jedes Lebewesen hat Angst vor dem Tod in sich. Aber nicht, wenn Jesus in uns wohnt. Wenn er selbst die Auferstehung und das Leben in uns wohnt, wir zu ihm gehören, seine Freunde sind, an ihn glauben, dann haben wir dieses Leben in uns, was durch nichts zerstört werden kann. Wenn wir glauben, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwann wiederbelebt werden, sondern dass der Tod eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, weil in uns das Leben ist, die Auferstehung Jesus selbst. Und das ist das Gute bei der Taufe, dass wir schon einem Kind dieses Leben mitgeben. Natürlich muss es das noch verstehen, sich aneignen. Es muss ihm zur Selbstverständlichkeit in seinen Gedanken werden, aber mitgegeben ist ihm schon dieses Leben und die Auferstehung. Und deswegen ist kein Grund, in Angst zu leben, in Sorge, in Panik, in Bitterkeit, denn er, das Leben, die Auferstehung ist in uns. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.